Durch, sei es in einer Themenreihe. Ich glaube, wir bekommen viel mehr Zusammenhang von der Bibel vermittelt als Predigthörer, wie wenn jeder einzelne Prediger sein Thema für den einen Sonntag irgendwo raussuchen würde. Wir bekommen eben eine größere Breite von Themen eben auch angesprochen. Alles, was so wirklich in der Bibel da ist. Es ist sonst schon eine gewisse Gefahr, dass man als Prediger, auch wenn es mehrere Prediger sind, aber dass man so seine Themen irgendwo hat, vielleicht ja, Lieblingsthemen, die dann doch immer wieder mal drankommen und die Breite und die, ja, das Übersichtliche, das alles drankommt, kann ein wenig verloren gehen. Es gibt eine Anekdote, die möchte ich euch kurz erzählen, von einem Baptistenpastor, der hatte sein Lieblingsthema, nämlich die Taufe. Und die Gemeinde hat nach gewisser Zeit gesagt, naja, das haben wir jetzt oft genug gehört, dieses Thema, das ist erschöpft. Und da hat die Gemeindeleitung den Prediger gebeten, fang doch mal bitte an, in 1. Mose 1 zu predigen, so mit dem Gedanken, dann wird ja wohl nicht die Taufe gleich wieder drankommen. So hat er 1. Mose 1 gelesen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Liebe Gemeinde, hat er dann angefangen zu predigen, als Gott die Erde schuf, hat er nicht nur den Himmel gleich mitgemacht, sondern auch das Wasser. Gott hat von Anfang an dafür gesorgt, dass Wasser zum Taufen da war. Noch bevor überhaupt der Mensch geschaffen wurde, war schon das Wasser zum Taufen da. Wenn man es so macht, dann kann man natürlich von jedem Bibelabschnitt auf sein Lieblingsthema kommen, das ist klar. Ich habe bisher, muss ich sagen, den anderthalb Jahren, die wir jetzt hier in der Gemeinde sind, festgestellt, dass die Prediger hier das nicht so machen, sondern dass wir uns, glaube ich, alle bemühen, am Text zu bleiben und deshalb eine Breite an Themen ansprechen und das Wort Gottes, glaube ich, eben doch in seiner ganzen Fülle auch hier in der Gemeinde verkündet wird. Ein zweites, wenn wir jetzt also zu alttestamentlichen Büchern gehen, zu Propheten aus dem Alten Testament, gibt es da etwas Besonderes zu beachten bei der Auslegung sozusagen dieser Bücher? Meine Antwort lautet ja. Diese Prophetien, diese Aussagen der Propheten sind ja an das Volk Gottes des Alten Testaments in eine bestimmte Situation hineingesprochen. Sie sind ja so, wie sie da aufgeschrieben sind, nicht direkt an uns verkündet worden. Das heißt, wir müssen eine gewisse Übersetzungsarbeit leisten aus dem, wie es damals verkündet wurde, in eine bestimmte Zeit und in eine bestimmte Situation hinein zu uns hin, die wir ja neutestamentliche Gläubige sind und in doch anderen Zeiten leben. Aber wir müssen also dann auch sozusagen fragen, was sagt das Neue Testament zu diesem Thema, das da angesprochen wird. Aber es ist natürlich, wie Markus ja auch gesagt hat, es ist Gottes Wort. Gott hat zu seinem Volk geredet. Deshalb spricht Gottes Wort auch heute, auch dieses alttestamentliche Wort, immer noch zu uns. Nun wollen wir aber lesen den Anfang, nur 5 Verse. Ist das jetzt hier an oder nicht an? So, okay. Diese Last, diese Botschaft richtet der Herr durch Maleachi an Israel. Überschrift sozusagen über das ganze Buch. Maleachi bedeutet Bote Gottes, beziehungsweise mein Bote. Also wir könnten sagen, diese Botschaft richtet Gott durch seinen Propheten, durch seinen Boten an Israel. Was ist das für eine Botschaft? Hier gleich am Anfang. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Doch ihr entgegnet, inwiefern hast du uns geliebt? Und der Herr antwortet, ist nicht Esau der Bruder Jakobs? Jakob liebte ich, Esau dagegen verhasste ich. Ich verwüstete sein Bergland und machte seinen Erbbesitz zu einer Wüste für Schakale. Die Edomiter, das ist das Volk, das von Esau herkommt, sagen vielleicht, wir werden zerschlagen oder wir wurden zerschlagen, doch wir werden das Zerstörte wieder aufbauen. Aber der Herr, der Allmächtige, spricht, sie sollen nur versuchen, es aufzubauen, doch ich werde es wieder zerstören. Ihr Land wird als Land der Gottlosigkeit bekannt sein und das Volk als das Volk, auf das der Herr für immer zornig ist. Wenn ihr das mit eigenen Augen seht, werdet ihr sagen, weit über Israels Grenzen hinaus reicht die Macht des Herrn. Ganz ehrlich, ich hätte, wenn ich frei einen Bibeltext aus der ganzen Heiligen Schrift hätte wählen können, nicht unbedingt diesen Text gewählt. Aber ich glaube, Gott will uns etwas sagen durch diese Botschaft, die Malachi damals an das alttestamentliche Gottesvolk weitergegeben hat. Was ist das also nun für eine Botschaft, die der Prophet an das Volk Gottes hat? Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Was für eine super Botschaft, was für ein gewaltiger Anfang einer prophetischen Nachricht für das Volk, einer prophetischen Botschaft. Besser kann es ja gar nicht anfangen. Gott hat uns geliebt. Alles klar, Gott liebt mich, Gott liebt uns, Gott liebt unser Volk. Super. Dann aber lesen wir den nächsten Satz und wir stellen fest, nichts ist klar. Für das Volk anscheinend nichts klar. Das Volk antwortet, ihr entgegnet, habe ich das? Inwiefern hast du uns geliebt? Keine Begeisterung über diese Botschaft der Liebe von Gott. Kein Dank, kein Lob, keine Anbetung, sondern Zweifel, Infragestellung dieser Liebe Gottes. Lasst uns hier gleich mal den Schritt zu uns hin machen. Nun, dass diese Botschaft der Liebe Gottes eine Botschaft für uns ist, das wissen wir. Haben wir gesungen heute und wird ja vielfach im Neuen Testament auch bestätigt und ausgesagt. Gott hat die ganze Welt geliebt. Wie im Alten Testament können auch wir sagen, eine super Botschaft. Da bin ich mit gemeint, da ist jeder gemeint, da ist mein Nachbar gemeint. Da kann ich sicher sein, jeder Mensch, der mir begegnet, ist von Gott geliebt. Gott drückt seine Liebe aus zu seinem Volk und zur ganzen Menschheit. Super. Aber auch hier, wie ist denn die Menschheit mit dieser Botschaft der Liebe Gottes umgegangen? Wie geht sie denn heute damit um? Haben wir nicht ähnliche Reaktionen heute wie hier im Alten Testament? Sie zurückkommen, wird diese Botschaft nicht total in Frage gestellt, abgelehnt, weggewiesen. Also Malachi ist offensichtlich brandaktuell mit seiner Botschaft, die er für uns hat. Mit der Botschaft der Liebe Gottes, aber auch mit dieser Herausforderung, dass diese Botschaft ja in Frage gestellt wird. Wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns als Christen jetzt? Wie ist denn sonst diese Rückfrage, inwiefern hast du uns geliebt, gemeint? Was steckt denn eigentlich dahinter? Und dabei sind wir zurück in Malachi. Im Grunde sagen doch die Leute, wir haben deine Liebe nicht wirklich mitbekommen. Wir haben sie nicht gesehen. Wir haben sie nicht gespürt, würden heute vielleicht gerne Menschen sagen. Deine Liebe ist an uns vorbeigegangen, Gott. Bestand deine Liebe etwa nur aus Worten und nicht auch aus Taten? Lass uns diesen letzten Gedanken, Liebe nur aus Worte und ohne Taten, mal kurz aufgreifen. Wenn es so wäre, dann würde Gott selber lehnt so eine Liebe in Anführungsstrichen nur in Worten ab und sagt uns deshalb ganz klar, liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, dass wir einander lieben, also da geht es um unser Miteinander in der Gemeinde, unser Tun, soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe sein. Also da ist Gott ganz klar. Nein, und er selber hat natürlich seine Liebe auch in Taten bewiesen und nicht nur in Worten ausgedrückt. Nun gehen wir wieder zurück zu Malachi, um zu sehen, wie Gott hier seine Liebe in der Vergangenheit in Taten ausgedrückt hat. Gott hat ja sozusagen die ganze Geschichte Israels hier zur Verfügung, wo er Beispiele herausgreifen könnte und sagen, hier, schaut mal darauf hin zurück, da habe ich doch meine Liebe in Taten bewiesen. Da ist doch meine Liebe mit meinem Volk in der Geschichte sichtbar geworden, in der Geschichte meines Volkes, letztlich ja auch in der Weltgeschichte. Besonders wenn wir den Auszug Israels aus Ägypten bedenken, da ist doch ja, in der Weltgeschichte etwas geschehen, was wahrgenommen worden ist. Gott aber wählt einen Mann und geht auf Jakob zurück. Für uns also eher eine schwierige Vergangenheit, wenn es dann da heißt, ist nicht Esau der Bruder Jakobs? Jakob liebte ich, Esau dagegen hasste ich. Eine schwierige Botschaft für uns heute. Gott hat Jakob erwählt in Liebe, obwohl Jakob der Jüngere war und eigentlich sozusagen nicht dran gekommen wäre. Gott ist mit Jakob seinen Weg gegangen. Zu wenig getrunken oder wie auch immer. Das können wir im ersten Buch Mose nachlesen. Die ganze zweite Hälfte des ersten Buches Mose handelt von Jakob und wie Gott in seinem Leben eben auch gewirkt hat. Und dann geht es natürlich weiter, wie diese Liebe mit den Nachkommen Jakobs, nämlich mit dem Volk Israel, weiter umgegangen ist sozusagen, wie Gott seine Liebe am Volk Israel zum Tragen gebracht hat. Für das Volk damals in der Zeit Malachis musste eigentlich klar sein, und sie haben ja doch die Geschichte gekannt. Jedes Elternpaar hat doch den Kindern, so war es zumindest aufgetragen von Gott, die Geschichte Gottes erzählt, die Geschichte vom Auszug, die Geschichte aus Ägypten, die Plagen, die Rettung aus Ägypten, die Geschichte von den Erzvätern, von Abraham, Isaac, Jakob und so weiter und so weiter. Ihnen musste klar sein, wenn sie erinnert werden, wenn sie zurückschauen, Gott hat sichtbar in Taten an unserem Volk, an unseren Vorfahren gehandelt. Auch wenn wir anscheinend jetzt Gottes Handeln nicht mehr sehen, aber in der Vergangenheit hat Gott sichtbar in Taten gehandelt. Wir wollen aber zunächst mal jetzt auch noch so ein bisschen einen Einschub machen und uns fragen, was machen wir mit dieser Aussage über Esau, dass es da steht, Esau habe ich gehasst. Diese Aussage passt nicht zu einem liebenden, gerechten Gott. Wie können wir sie einordnen? Wir finden auch im Neuen Testament, hat jemand einen Halsbonbon? Ja, das ist gut, danke. Wir finden auch im Neuen Testament eine ähnlich krasse Aussage, wo wir genauso fragen müssen, wie können wir die einordnen? Hier, Lukas 14. So heißt es eben, der erste Text ist von der Elberfelder Übersetzung, die möglichst wörtlich wiedergibt, was da steht. Wir sehen dann eigentlich schon in den neueren Übersetzungen hier die Neues Leben Bibel, die geben uns das so wieder, wie es wohl zu verstehen ist, wie es gemeint ist. Und da sehen wir, okay, da ist diese krasse Sache, dieses Anstößige vom Hassen nicht mehr da, ist weg, ist, aber wir sehen, so macht es Sinn. Denn natürlich will Jesus nicht sagen, dass wir unsere Eltern hassen sollen, dass wir unsere Kinder hassen sollen. Er will genau das ausdrücken. Es geht um dieses zuerst. Jesus zuerst. Jesus muss zuerst kommen vor allen Menschen. Denn Gott hat Priorität und nimmt diese Stellung ein und ist nicht bereit, eine zweite oder dritte Stelle in unserem Leben einzunehmen. Gott gebührt diese erste Stelle im Leben. Also, wer mir nachfolgen muss mich mehr lieben als Vater, Mutter und so weiter, als irgendjemand anderes, als irgendetwas anderes. So können wir und so müssen wir die Aussage von Esau genauso verstehen. Gott hat Jakob erwählt, so wie vor ihm Abraham, so wie dann das Volk Israel aus den Völkern. Das heißt aber nicht, dass die, die nicht erwählt worden sind, deshalb verworfen sind für alle Ewigkeit. Die Erwählung des Volkes Israel finden wir genauso bestätigt, dass sie aus Liebe erfolgt ist im 5. Buch Mose. Um diese erwählende Liebe Gottes bleibt dann auch ein Geheimnis bestehen. Wir können sie nicht im Einzelnen erklären. Wir können letztlich nicht sagen, warum hat Gott den einen erwählt für diese besondere Aufgabe und den anderen nicht. Dieses Warum können wir nicht beantworten. Hier im Falle von Esau ist es auf jeden Fall auch so, dass der Zorn Gottes, von dem ja der Maleachi spricht, der ewig, der auf immer über die Edomiter bleiben wird, nicht von der Zeit Esaus kommt, sondern deutlich später. Wir finden später bei den Propheten, bei vielen Propheten Gerichtsankündigungen über die Edomiter. Und eine Begründung habe ich hier aus dem Hesekiel euch gegeben. Du hast dich darüber gefreut, als der Erbbesitz von Israel verwüstet wurde. Jetzt werde ich dasselbe mit dir tun. Also statt Mitleid zu haben mit Israel, als Jerusalem zerstört wurde, und Flüchtlinge, einzelne Flüchtlinge aufzunehmen, haben die Edomiter ja ein Jubelfest veranstaltet sozusagen und haben ihre Herzen verhärtet. Das ist hier ein wesentlicher Grund für dieses Gericht, das Gott über sie angekündigt hat. Das endgültige Gericht ist ja dann auch deutlich später erst gekommen, circa nochmal 200 Jahre nach Maleachi, dass das Volk der Edomiter als Volk aufgehört hat zu existieren. Es wurde nicht in dem Sinn ganz ausgelöscht, aber sie haben dann keinen Platz mehr gehabt, wo sie als Volk leben konnten. Einzelne Menschen sind halt irgendwo in anderen Völkern untergekommen. Und interessanterweise habe ich dabei entdeckt, dass der König Herodes, der zur Zeit der Geburt Jesu lebte, der das Baby Jesus gleich töten wollte, von den Edomitern her kam. Später hießen sie Idumäer, und das ist der Begriff, der dann zu finden ist in neutestamentlicher Zeit. Aber es ist das gleiche Volk, das hier bei Maleachi angesprochen wird. Nun aber zurück zur Liebe Gottes zu uns. Wie es möglich ist, dass Menschen im Alten Testament und heute diese Liebe so ausblenden, verleugnen können, dass sie ja, diese Liebe ganz wegweisen. Ich möchte hier nicht über die Menschen in der Welt sprechen, die sagen, es gibt keinen Gott. Ich möchte über uns sprechen, über uns Christen. Ich möchte über die alttestamentlichen Gläubigen und eben dann uns als neutestamentliche Gläubige hier ins Blickfeld nehmen. Wie kann Gott für uns, wie kann Gottes Liebe für uns so verblassen, so aus dem Blick geraten, so in Zweifel geraten, dass wir dann, wenn vielleicht etwas, ein Schicksalsschlag in unserem Leben passiert, etwas, das uns so in die Tiefe wirft, wir dann Gott anklagen können, wir Gottes Liebe total in Zweifel ziehen können. Und ich denke, wenn ihr sowas noch nicht selber erlebt habt, ihr wisst von Christen, die so gefallen sind, die so in die Tiefe geraten sind, dass irgendwo für sie alles nur noch dunkel war. Gott hat ja auch für uns, und das ist eigentlich etwas, was dagegen spricht, eine regelmäßige Erinnerung ja für uns vorgesehen. Im Alten Testament war das so, da feierten die Israeliten das Passafest einmal im Jahr. Das erinnerte an diese gewaltige, großartige Befreiung Gottes von ihnen aus Ägypten, aus der Sklaverei. Da hat Gott sie rausgeführt, das Passafest erinnerte jedes Jahr daran. Für uns als Christen hat Gott uns das Abendmahl gegeben, damit wir uns regelmäßig erinnern an diese große, gewaltige Erlösungstat Jesu durch Kreuz und Auferstehung. Also Gott hat eigentlich vorgesorgt, dass es nicht passieren soll, dass wir die Liebe Gottes so aus dem Blick verlieren, dass sie uns so verblasst, dass wir ja dahin kommen könnten, dass wir sagen, da ist nichts mehr da, ich sehe nichts mehr, ich empfinde nichts mehr oder ich erkenne nichts mehr. Und der Apostel Paulus, wie soll ich sagen, der ergänzt das nochmal und sagt, ja, wenn Gott uns, das war das, was ich eben schon gesagt habe, hier im Römerbrief, wenn Gott, Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle gegeben. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Wird Gott uns nicht auch andere Liebesbeweise in unserem Alltag geben? Und Paulus ist davon überzeugt, ja, genau das wird Gott tun. Wir stehen also in einer doppelten Herausforderung. Einmal diesen Blick für diese große Rettungstat Gottes durch Jesus Christus am Kreuz und in der Auferstehung, in der Erlösung nicht zu verlieren. Uns den immer wieder neu vor Augen zu führen und das Abendmahl hilft uns dabei. Zweitens aber auch, offene Augen zu haben für das, was Gott in unserem Leben jetzt tut, wie er uns jetzt auch kleine Liebestaten erweist, wie er Dinge vorbereitet in unserem Leben, wie er uns Bewahrung schenkt, wie Gott uns Gutes gibt, das einfach seine Liebe zu uns ausdrückt. Beide diese Wahrheiten gilt es festzuhalten, gilt es in Erinnerung zu nehmen, immer wieder neu. Und doch passiert es bei uns Christen wie bei den Israeliten, dass Gottes Liebe aus dem Blickfeld gerät. Dass sie so weit in den Hintergrund unseres Lebenshorizontes treten kann, dass sie irgendwo ganz verblasst. Wir Menschen sind vergesslich. Wir Menschen haben auch diese Möglichkeit, so gleichgültig zu werden. Schwere Schicksalsschläge können uns niederdrücken, niederwerfen, dass die Hoffnung uns irgendwo verloren geht. Zweifel an Gottes Nähe und Wirklichkeit können uns überfallen. Die Last unseres eigenen Versagens, die auf uns liegt, kann uns so schwer niederdrücken, dass wir die Gewissheit der Erlösung, ja, dass wir Hoffnung zu verlieren drohen. Gibt es Hilfen für solche Zeiten, für solche Tiefen in unserem Leben? Und manche von uns haben die auf jeden Fall ganz sicher erlebt. Tiefen, wo wir all den klaren Blick verlieren, wo alles unsicher wird. Ich glaube, ich möchte ein paar nennen. Erstens, gute Gewohnheiten im Leben. Also das ist einmal, dass wir zu einer festen Gemeinschaft von Gläubigen gehören, wo wir regelmäßig das Wort Gottes hören, wo wir regelmäßig in christlicher Gemeinschaft sind, wo wir dann eben auch regelmäßig in der Abendmahlsgemeinschaft sind und dieser Erinnerung im Abendmahl, die Erinnerung an Jesu Hingabe und sein Leiden und sein Sterben für uns regelmäßig und immer wieder ihn vor Augen geführt bekommen. Wenn wir in Gemeinschaft sind, dann haben wir vielleicht zu Einzelnen besonders enge Gemeinschaft, eine Zweierschaft, wo man sich zu zweit zusammensetzt und sagt, wir treffen uns regelmäßig, tauschen aus, beten miteinander. Oder in einer kleinen Gruppe ist zu empfehlen, ist eine gute Sache. Nicht, dass es jeder haben muss, aber es ist eine gute Sache. Hilft uns, auch gerade, wenn wir in Tiefen im Leben landen. Offene Augen für die kleinen Zeichen der Liebe Gottes im Alltag gilt es ja einzuüben in den Zeiten, wo es uns gut geht, dass wir immer wieder auch dran denken, Herr, lass mich heute sehen, was du tust, lass mich heute deine kleinen Zeichen der Liebe erkennen, nicht darüber weggehen. Bibelworte über Gottes Liebe im Herzen haben sozusagen, auswendig lernen, dass sie ins Herz reinkommen. Im Englischen ist ja die Übersetzung von auswendig lernen, learning by heart. Das ist eigentlich eine super, super, super Ausdrucksweise, darum geht's. Also Bibelworte ins Herz hineinnehmen, Bibelworte über die Liebe Gottes. Und es ist ja schon so, wir singen eigentlich, glaube ich, jeden Sonntag irgendwie Lieder, die die Liebe Gottes ausdrücken. Das ist gut, das ist wunderbar, das brauchen wir auch, diese Erinnerung. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte, mit einem Beispiel schließen. Wir waren am 1. Januar 22, also vor einer guten Woche, an der Nordsee. Daniela hat da oben in der Nähe von Oldenburg ihren einzigen Bruder. Wir haben sie besucht. Und dann kam der Gedanke, Mensch, lass uns mal an die Nordsee fahren und da uns den Wind um die Nase wehen lassen. Das ist eine gesunde Sache, da oben diese salzige Luft mal einzuatmen für ein paar Stunden. Als wir über den Deich rüberschauen konnten, also am Deich oben waren, war kein Wasser da. War alles weg. Nur so kleine Rinnsale waren da irgendwo im Watt, im Schlick, Ebbe. Wenn in der Ebbe da ein Boot, das da irgendwo festgebunden ist, da liegt, dann liegt das fest. Dann ist das da gestrandet sozusagen. Dann kann man mit ein paar Leuten sagen, na, schauen wir mal, ob wir das Boot hier irgendwie bewegen können. Da hat man praktisch keine Chance. Man hat ja auch keinen festen Stand da in diesem Watt. Unser Leben kann manchmal auch so stranden, so fest gefahren irgendwo, wie zu einem Boot bei Ebbe werden. So in der Tiefe irgendwo festliegen und es scheint, da kann nichts passieren, da kann nichts irgendwo uns wieder flott machen. Nun, wir wissen, bei Ebbe müssen wir nur ein Weilchen warten. Wenn die Flut kommt, dann wird dieses Boot von der kommenden Flut hochgehoben. Und dann kann man das ganz leicht mit einer Hand bewegen, wo immer man es hin will. Die Flut, die es umspült, trägt es. So ist die Liebe Gottes für unser Leben. Sie macht uns wieder flott, sie trägt uns. Und Gottes Liebe ist ja da. Gott streckt seine liebenden Hände aus zu jedem Menschen, aber auch besonders zu seinen Kindern, wenn sie so durch Tiefen gehen. Gott will, dass du dann wieder deinen Blick erheben kannst, dass du die Liebe, die ja da ist, die ist nicht weg, aber sie scheint weg zu sein, dass du sie wieder erkennen kannst, dass du wieder aus dieser Tiefe dann dich erheben kannst, zu Gott aufschauen kannst und ja, zu neuer Freude kommen kannst. möchte dir noch einen Rat geben, wenn du so in so einer Tiefe landest, wo alles für dich unklar wird, sprich mit jemandem, sag ihm bitte, bete für mich, weil oft scheinen dann unsere Gebete so nichtssagend, als ob sie eben nicht weiter als bis zur Decke gehen. Dietrich Bonhoeffer hat es mal so ausgedrückt: Der Christus im Bruder ist stärker als der Christus in dir. Das gilt für solche Situationen, wo du empfindest, ja, da habe ich keinen Kontakt, da ist irgendwo nichts da. Dann brauchen wir die Schwester, den Bruder, der sagt, ich bete für dich. Ich glaube, ich habe den Glauben auch mit für dich sozusagen. Ich habe die feste Verbindung. Ich bin überzeugt, Gott ist genauso für dich da. Seine Liebe umschließt dich genauso. Sie wird dich auch wieder rausholen aus dieser Tiefe. Vertraue dich jemand an und dann betet miteinander, bitte die Person für dich zu beten. Und dann wird Gottes Liebe dich wieder erheben aus dieser Tiefe und dich wieder tragen, so wie es Gott versprochen hat, so wie Gott es will, immer mit uns. Lass uns beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir, dass diese wunderbare Botschaft, die wir hier am Anfang von Malachi lesen, ich habe euch geliebt und auch in der Gegenwart, ich liebe euch, dass sie gilt, dass sie uns gilt, jedem Einzelnen, ja, dass sie allen Menschen in dieser Welt gilt, dass wir, wenn wir sie weitergeben, das wissen dürfen, du liebst jeden Einzelnen. Und danke, dass es auch in Tiefen in unserem Leben, auch in den schweren Zeiten gilt. Deine Liebe ist nicht weg. Herr, wir können uns daran festhalten, darauf verlassen, auf deine Zusagen, auf deine Versprechen. Hab du Lob und Dank, lieber Vater.